Herzlichen Dank für diese schönen Lieder, die uns gleich auf den Herrn Jesus Christus hinweisen, der uns kennt, der uns sieht und der auch ganz viel Trost und Mut für uns hat, auch heute Morgen. Ich grüße euch alle, die ihr hier im Saal seid. Ich grüße euch, die ihr zu Hause vor den Bildschirmen sitzt. Ein herzliches Willkommen. Nun, ich halte heute Morgen keine Predigt, sondern einen Vortrag. Und um dieses Thema bin ich gebeten worden, in dieser Reihe, die ihr habt über Gemeinde, heute Morgen mit euch mal über die Mahlfeier nachzudenken, Bedeutung und Praxis. Zunächst eine persönliche Vorbemerkung. Ich bin in Wuppertal aufgewachsen, in einer großen Brüdergemeinde. Meine Mutter erzählt immer, 600 kamen dort zusammen. Als ich dort war, waren das so um die 300 Geschwister, die sich dort trafen. Und manchmal bin ich dann später gefragt worden, weil ich bei dieser Gemeindebewegung geblieben bin. Als junger Mensch hatte ich die Möglichkeit, auch in eine FEG zu gehen, weil ich dort in einem Stadtteil in Wuppertal lebte, als Jugendlicher und in der Gemeinde, wo Peter Strauch zu Hause war. Und da bin ich gefragt worden, ob ich in der Jungschar mithelfen würde, habe mich aber bewusst für die Brüderbewegung entschieden. Und da bin ich manchmal gefragt worden, was unterscheidet euch eigentlich von anderen Freikirchen? Und da möchte ich euch mal drei Dinge nennen. Erstens, die Liebe zum Wort Gottes. Du sagst vielleicht, ja, das ist in anderen auch so. Ja, am Anfang war das so. Aber der Stellenwert der Bibel, der hat für unsere Bewegung eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Ich weiß noch, wie mal ein junger Mann zu uns in die Gemeinde kam und er war total beeindruckt. Er sprach später vom Rauschen der Blätter. Warum? Immer wenn eine Bibelstelle gelesen wurde, alle hatten eine Bibel dabei und die wurde nachgeschlagen. Wir sind als Brüderbewegung eine Bibelbewegung. Wir haben ja sogar eine eigene Bibel, die weit über unsere Grenzen hinaus große Anerkennung gefunden hat, die Elberfelder Bibel. Wir haben als Verlag der Brüderbewegung eine eigene Bibel, neben der Elberfelder Bibel, die Bibel.heute oder NEU, eine kommunikative Übersetzung. Also die Bibel spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das zweite ist das sogenannte allgemeine Priestertum und das Stichwort Geistesleitung. In der Brüderbewegung wurde nicht unterschieden zwischen Laien und Klerus, sondern jeder ist dazu aufgerufen, mit seinen Gaben in dem Rahmen, dem Gott ihm steckt, priesterlich Gott zu dienen. Das ist ein zweites Kennzeichen. Und das dritte Kennzeichen ist die regelmäßige Mahlfeier. Die Mahlfeier hat einen großen Stellenwert und von daher bin ich dankbar, dass wir uns heute Morgen damit beschäftigen. Jetzt funktioniert mein Sender nicht. Könnt ihr nochmal prüfen, ob das alles in Ordnung ist und den vielleicht oben drauflegen, damit vorhin hat es ja funktioniert. Also ich möchte gerne die Folie weiterschalten. Und zwar geht es um die Beobachtungen, die ich so mache. Die Mahlfeier befindet sich in einem Umbruch. Und so habe ich das in den letzten Jahrzehnten beobachtet. Sie wurde immer schwächer besucht, obwohl sie mal als Herzstück unserer Bewegung galt. Und dann hat sie auch eine inhaltliche Verschiebung erfahren. Statt stark christozentrisch oder theozentrisch ausgerichtet zu sein, wurde sie mehr und mehr anthropozentrisch, also nicht mehr Christus, sondern der Mensch mit all seinen Erlebnissen und Bedürfnissen stand auf einmal im Mittelpunkt. Und für viele wurde die sogenannte erste Stunde unattraktiv, danke, jetzt funktioniert's, und tja, man blieb dieser Stunde fern, sie wurde immer, immer kleiner. Obwohl ich mich manchmal gefragt habe, eigentlich, wir sprachen ja früher von der Anbetungsstunde. Anbetung oder heute sprechen wir von Lobpreisstunden sind ja sehr beliebt, auch in der jungen Generation. Wieso wird die Mahlfeier nicht mehr in der Weise dafür genutzt? Nun, die Lösung liegt heute Morgen nicht in äußerlich formalen Korrekturen, sondern vielmehr darin, dass wir uns bewusst machen, was ist ihre Bedeutung? Was bedeutet die Mahlfeier? Und da will ich mich heute schwerpunktmäßig mit dem biblischen Befund beschäftigen. Und da lesen wir natürlich zunächst mal einen Bibeltext. Lukas 22, einige Auszüge aus dem Abschnitt 7 bis 20. Es nahte aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch, also der Herr Jesus Christus, und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und spricht: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir machen hier schon einige Beobachtungen. Zunächst stellen wir fest, dem Mahl des Herrn geht das Passahmahl voraus. Das Passahmahl war ja die Erinnerung an die Verschonung Israels, als der Würgeengel durch Ägypten ging, also Verschonung im Gericht. Das Passahmahl erinnert die Juden, das Volk Israel, an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten und ist damit auch ein umfassendes Vorbild auf die Erlösung in Jesus Christus. Obwohl das Mahl des Herrn ja etwas ganz Neues ist, finden wir beim Passahmahl wichtige Parallelen. Und deshalb werden ja oft auch, wenn es um Bibelstellen geht, die beim Passafest gelesen oder bei der Mahlfeier gelesen werden, wird 2. Mose 12 gelesen, um sich diese Prinzipien, die wir eben schon beim Passafest finden, bewusst zu machen und sie dann anzuwenden auf das Mahl des Herrn. Das Zweite, was hier auffällt, das Mahl des Herrn ist verbunden mit einer tiefen, tiefen Sehnsucht des Herrn Jesus nach Gemeinschaft. Der Herr Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Und er verlangt herzlichst, mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Er ist sich seiner Leiden bewusst. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Er spricht hier nicht: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, ehe ich sterbe, sondern ehe ich leide. Und wir kommen ja von Ostern her. Der Herr Jesus hatte das alles vor Augen. Seinen Verrat, seine Verleugnung, seine Geißelung, die Dornenkrone, angenagelt zu werden an ein Holz. Alles das stand ihm bevor. Und er sagt seinen Jüngern: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern, ehe ich leide. Diese Gemeinschaft bedeutet ihm ganz, ganz viel. Und so merken wir, er ist Initiator der Mahlfeier. Und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, die wiederholt sich ja dann immer wieder in der Aufforderung: Tut es zu meinem Gedächtnis. So wissen wir, der Herr Jesus ist selbst unter uns beim Mahl des Herrn. Und deshalb darf diese Mahlfeier auch nicht geprägt sein von Angst, eine gewisse Form einzuhalten, sondern sie sollte aus der Sehnsucht leben, den Herrn Jesus mit den inneren Augen, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Wobei wir eben auch bedenken müssen, wenn wir zur Mahlfeier gehen, kommen in den Gemeindesaal, dann verfallen wir ja nicht automatisch für 60 Minuten, so wie die Mahlfeiern früher bei uns waren, in einen Zustand der Anbetung. Sondern es geht darum, dass wir vorbereitet zu einer Mahlfeier gehen. Und wenn wir zu Hause nicht gewohnt sind, Jesus Christus anzubeten, werden wir es auch nicht tun, wenn wir einen gewissen Raum betreten. Und von daher ist es so wichtig, dass wir eigentlich täglich dem Herrn Jesus sagen, wie lieb wir ihn haben, dass wir bewusst mit ihm leben, dass wir ihn anbeten. Und so ringen wir immer wieder um eine lebendige Gestaltung der Mahlfeier im Bewusstsein seiner Gegenwart. Der Herr Jesus ist mitten unter uns und die staunende Bewunderung, die führt dann eben zu dieser unvergesslichen Erfahrung, wie die Jünger das damals auf dem Berg der Verklärung hatten: Wir sahen niemand als Jesus allein. Es geht um Jesus Christus. Und wenn seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns und unserer Sehnsucht nach Gemeinschaft zusammentreffen, dann darf ich das wohl mal so formulieren, wird jede Mahlfeier ein himmlisches Erlebnis. Somit ist die Mahlfeier ein Gedächtnismahl. Der Herr Jesus hat das Mahl eingerichtet, damit wir uns an ihn erinnern. Es ist sozusagen eine Gedenkfeier. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass unsere Erlösung nicht auf einer besonderen Lehre basiert, sondern auf einer Person. Es geht um unsere liebste, wichtigste Person, es geht um Christus, und das finde ich so toll, ihr habt da drüben das Thema stehen, Christus zentriert. Jawohl, es geht um Christus allein. Es geht nicht um in der Gemeinde um unseren Aktivismus, um unser, was wir alles machen und tun. Es geht in erster Linie um den Herrn Jesus Christus. Und das Mahl des Herrn richtet uns immer wieder auf diese zentrale Botschaft des Evangeliums aus. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Und ihr Lieben, diese Erinnerung, die macht dankbar. Und die Aufforderung zum Gedenken wird also auch verbunden mit einem Befehl des Handelns. Guck mal, dies tut zu meinem Gedächtnis, bezieht sich dieses Wörtchen, dies bezieht sich auf die symbolische Handlung, die wir zu tun haben. Tut, eine Aufforderung, ein Imperativ, ein Befehl, zu. Es gibt ein bestimmtes Ziel bei der Mahlfeier und dieses Ziel ist eben eine Person. Zu meinem, die Person, um die sich alles dreht, ist der Herr Jesus und an ihn wollen wir denken. Und dabei geschieht nichts Neues. Hier verwandeln sich nicht bestimmte Substanzen unter der Hand des Priesters oder der Gemeindeleitung oder des Ältesten Brot und Wein in den Leib des Herrn Jesus. Wir nehmen Brot und Wein als Zeichen von wunderbaren Tatsachen, mit denen wir uns gleich nochmal beschäftigen. Das Opfer ist ein für alle Mal geschehen und wir erinnern uns daran. Und diese Erinnerung hat Auswirkungen. Sie konzentriert nicht nur unser Denken aufs Zentrum, sondern versetzt in staunende Dankbarkeit. Mein Leben für Christus, denn er gab es für mich. Wir bewundern ihn. Und das führt zur Anbetung. Es geht um das Gedächtnis an ihn. Und das meint, wir erinnern uns an den Herrn Jesus Christus, an seine Person, an seine Eigenschaften, an sein Wesen, sein Leben und Sterben. Und dieses Erinnern, die Gefahr besteht ja, wenn man es häufig macht, dass es zur Routine wird. Aber es darf immer wieder lebendig sein. So wie ja unsere Ehen hoffentlich lebendig sind und wir immer wieder begeistert sind von unserer Frau, von unserem Mann und uns daran freuen und immer wieder, dass es lebendig ist, diese Liebesbeziehung. Und so darf auch die Mahlfeier eine immer wieder lebendige, frische Erinnerung sein an unseren geliebten Herrn. In 1. Korinther 11 geht Paulus ja ebenfalls auf die Mahlfeier ein und betont, dass es ein Gedächtnismahl ist. Beim Mahl des Herrn nimmt der Herr zunächst Brot als Zeichen der Hingabe seines Leibes und dann den Kelch als Zeichen seines vergossenen Blutes und fordert jedes Mal auf, tut es zu meinem Gedächtnis, denkt an mich. Das Mahl des Herrn ist ein Gemeinschaftsmahl. Es drückt die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus aus und auch die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Wir gehören zusammen. Das Mahl des Herrn stellt keine Gemeinschaft in dem Sinne her, sondern drückt vorhandene Gemeinschaft aus und vertieft natürlich diese. Und so lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also sowohl das Essen vom Brot als auch das Trinken aus dem Kelch sind Ausdruck einer besonderen Gemeinschaft. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Das ist natürlich sinnbildlich zu verstehen. Und das wird ja auch aus dem unmittelbaren Kontext deutlich, wenn es da zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 25 heißt, der Kelch ist der neue Bund. Oder in 11, Vers 3, das Haupt der Frau ist der Mann. Und an vielen anderen Stellen. Also beim Mahl des Herrn wird etwas sichtbar von dem Geheimnis, das Paulus offenbart wurde. Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Und zwar sind wir der Leib des Christus und das Haupt ist Christus selbst. Nun, beim Mahl des Herrn nehmen wir einander bewusst wahr. Wir verhalten uns auch ganz normal. Ich habe das so in der langjährigen Geschichte, die ich so persönlich miterlebt habe, früher an der Mahlfeier in einer alten Brüdergemeinde, alle guckten verstohlen nach unten und jeder reichte so den Kelch bzw. das Brot weiter. Dann kam so eine Phase, da guckte man sich ganz tief in die Augen. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum sind wir einfach nicht natürlich? Was machen wir denn beim Essen, wenn wir jemandem was weiterreichen oder was haben möchten? Dann sagen wir bitte und danke. Lasst uns das ganz natürlich praktizieren. Natürlichkeit bewahrt vor gefühlloser Kälte und auch von einer übertriebenen Zuwendung. Der Aspekt der Gemeinschaft verweist uns natürlich auch auf die gegenseitige Verantwortung, die wir haben. Denn es geht darum, dass Paulus betont, dass die Mahlfeier einen würdigen Ablauf hat. Nun, für die Teilnahme der Einzelnen tragen wir auch füreinander Verantwortung und der Einzelne persönlich auch. Ich lese mal 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, das Mahl des Herrn muss der Heiligkeit, dem Charakter unseres Herrn entsprechend auch gegessen werden und setzt unbedingt eine Selbstprüfung voraus. Die Teilnahme am Mahl des Herrn setzt eben auch geordnete Beziehungen untereinander voraus. Zum Gastgeber, zum Herrn Jesus und zu den Gästen, also jeder zum anderen. Und wer sich nicht identifiziert mit diesem einmaligen Opfer Jesu, das er stellvertretend für uns getan hat, der gehört auch nicht zu dieser Mahlfeier. Denn es ist ja eine Feier der Erlösten. Wenn es hier heißt, er prüfe sich selbst und also esse er, da merken wir, mit welcher Zielsetzung die Selbstprüfung stattfinden soll. Also wir sollten nicht leichtfertig Brot und Wein einfach an uns vorübergehen lassen. Prüfe dich selbst und dann esse. Das Mahl des Herrn, ein Gemeinschaftsmahl. Und gleichzeitig lesen wir, dass das Mahl des Herrn ein Bundesmahl ist. Das Brot zeigt mehr den Aspekt der Gemeinschaft. Das Blut betont mehr, oder der Wein betont mehr den Gedanken des Bundes. Und so sagt Paulus ja in 1. Korinther 11, Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also das Gewächs des Weinstocks ist ein Bild des Blutes und der Herr Jesus vergoss sein Blut am Kreuz und hauchte damit sein Leben aus. Er übergab seinen Geist und durch diesen stellvertretenden Sühnetod Jesu wurde ein Bund Gottes geschlossen. Wenn die Rede von einem neuen Bund ist, muss es logischerweise auch einen alten geben. Dieser Bund bestand mit dem Volk Israel oder steht mit dem Volk Israel in Verbindung. Mit seinem irdischen Volk hatte Gott am Berg Sinai einen Bund gemacht, der mit dem Blut von Tieropfern besiegt wurde, 2. Mose 24. Und dieser Bund, besagte, meine Ordnungen und Rechtsbestimmungen sollt ihr halten, durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. 3. Mose 18, Vers 5. Aber der Mensch stellte sehr bald fest, ich schaffe das gar nicht, das alles einzuhalten. Das heißt, und das ist das Schöne, unter dem alten Bund muss der Mensch das Gesetz halten. Für den neuen Bund hat der Herr Jesus alles erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt. Also es geht nicht mehr um Gesetz, es geht um Gnade. Und die Gnade unseres Herrn, die darf groß werden bei jeder Mahlfeier. Mit der Teilnahme am Mahl des Herrn bekenne ich als Gläubiger, dass er oder erkenne ich dieses stellvertretende Opfer meines Heilands an. Und ich kann dann nur jubelnd sagen mit dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 13, Christus hat für mich eine ewige Erlösung erfunden. Und so dürfen alle Gläubigen, ob sie nun aus Israel kommen oder aus den Nationen, Anteil haben an den Segnungen des neuen Bundes. Durch das Essen vom Brot und durch das Trinken aus dem Kelch verkündigen wir, dass wir zu diesem neuen Bund gehören. Und von daher ist das Mahl des Herrn eben auch ein Verkündigungsmahl. Es ist eine unglaublich starke Predigt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich lese dazu mal 1. Korinther 11, Vers 23 oder ab Vers 23. Da schreibt Paulus, ich habe vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot, dankte Gott, brach es und sagte, dies ist mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr Lieben, das Mahl des Herrn ist eine feierliche Proklamation eines herrlichen Sieges. In dem Moment, wo wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, betonen wir mit Nachdruck, dass der Herr Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Nicht in erster Linie, oder sagen wir mal, wir verkündigen es einmal durch die verbalen Bekenntnisse, durch Gebete, Lieder und Lesungen, aber vor allen Dingen auch durch die Handlung. In dem Moment, wo wir essen und trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn. Nun ist der Tod des Herrn ja eine historische Tatsache. Wir haben uns ja gerade letzte Woche besonders daran erinnert. Eine historische Tatsache mit einer unermesslichen heilsgeschichtlichen Dimension. Der Wert seines Todes ist so hoch, dass er eine unendliche Zahl von unter die Sünde geknechteten Menschen Befreiung bringt. Man wird ja manchmal gefragt, ja, wieso verkündigen wir nicht bei der Mahlfeier den Auferstandenen? Komme ich noch zu. Aber zunächst heißt es mal, wir verkündigen den Tod des Herrn, weil im Tod des Herrn liegt dein und mein Sieg über die Sünde begründet. Ich zitiere dazu mal Hebräer 2, Vers 14. Der Herr Jesus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist dem Teufel, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ich weiß nicht, man kann das an einem Bild schön illustrieren. Stell dir mal vor, du bist in einer großen Steppe und auf einmal kommt eine riesige kilometerbreite Feuerfront auf dich zu. Und du merkst genau, ich habe überhaupt keine Chance, da irgendwie durchzukommen und mich vor ihr wegzulaufen. Das einzige Heilmittel ist dies, dass du einen möglichst großen Platz rechtzeitig abbrennst und genau in die Mitte dieses Platzes gehst. Und wenn dann die Feuerwalze kommt, findet sie kein Futter mehr und sie geht außen rum. Verstanden? Seid ihr noch alle bei mir? Okay. Und genau das geschah auf Golgatha. Auf Golgatha brannte das Feuer, der Lohn der Sünde, der Tod wurde bezahlt. Stellvertretend durch unseren Herrn Jesus. Und wenn wir uns auf diesem Platz flüchten, im Bild gesprochen, dann brauchen wir nicht mehr in der Knechtschaft der Sünde leben und der Todesfurcht unterworfen sein. Und so sagt Paulus ja in 1. Korinther 5, Vers 7, unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten. Der Tod des Herrn bedeutet also Grund zum Feiern, denn es ist der Sieg unseres Erlösers und damit auch dein und mein Sieg als Erlöste. Und sogleich die Teilnahme am Mahl des Herrn einer herrlichen Siegesfeier. Die Verkündigung seines Todes umfasst natürlich wesentlich mehr als diese historische Tatsache. Wenn wir die Verkündigung seines Todes allein auf die historischen Fakten beschränken, dann wird natürlich schnell aus dieser Triumphfeier eine Trauerfeier. Und deshalb müssen wir voll Dankbarkeit eintauchen in die heilsgeschichtliche Dimension dieses einmaligen Ereignisses. Und wie sagt Paulus das in Römer 5, Vers 10, durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Sein Tod ist der krönende Abschluss seines Erlösungswerkes. Aber der Jesus konnte ausrufen, es ist vollbracht. Und dann nach seinem Tod die Auferstehung. Und dann wurde er hoch erhoben vom Vater, weil er das Erlösungswerk vollbracht hat. Ich denke an diesen herrlichen Christus-Hymnus, der ja oft auch zur Mahlfeier gelesen wird aus Philipper 2. Und so sagt Paulus ja in Römer 6, Vers 8, wenn wir uns mit seinem Tod eins machen, dann werden wir auch mit ihm leben. Und so gehört natürlich die Tatsache der Auferstehung unmittelbar zum Triumph Jesu dazu. Denn die Auferstehung ist ja der logische oder die logische Antwort auf den Sieg. Fassen wir mal zusammen. Eine Siegesfeier ehrt den Sieger. Das heißt, bei der Mahlfeier huldigen wir sozusagen unserem Herrn. Eine Siegesfeier proklamiert den Sieg gegenüber den Feinden. So ist jede Mahlfeier eine Demonstration gegenüber der ungläubigen Welt, der Sichtbaren und natürlich auch der Unsichtbaren. Eine Siegesfeier ist eine gegenseitige Ermutigung, auf der Seite des Siegers leben zu dürfen. Und so feiern wir den Sieg in dieser Welt, bis der Herr Jesus uns in seine Welt holt. Und deshalb ein letzter Punkt, das Mahl des Herrn ist eben auch ein Hoffnungsmahl. Wir sollen es ja feiern, so sagt es die Schrift ausdrücklich, bis dass er wiederkommt. Das heißt, jede Mahlfeier erinnert uns an die herrliche Tatsache, der Herr Jesus kommt. Und wie sehr brauchen wir das in der heutigen Zeit? Wir merken die Hilflosigkeit der Politik. Wir merken die Ohnmacht vieler, die Einsamkeit vieler alter Menschen, die armen Kinder und Schüler, die im Homeoffice sitzen. Und man hat so den Eindruck, ist ja egal, wo du dich einschaltest. Du guckst nach Australien, nach Neuseeland, nach USA, nach Israel. Überall laufen die Leute mit so Masken rum. Man kommt sich ja hier vor wie im Maskenball. Und die ganze Welt leidet unter einem kleinen, winzigen Virus, das übrigens auch durch die Maske durchkommt. Ist das nicht erstaunlich? Und dann dürfen wir sagen, mein Lieber, Nicht die großen, mächtigen Leute dieser Welt schreiben letzte Kapitel Weltgeschichte, sondern mein Herr, der mich erlöst hat. Und bei jeder Mahlfeier darf ich mich daran erinnern, er kommt wieder. Es macht auch deutlich, dass die Zeit der Mahlfeier begrenzt ist. Wenn unser Herr Jesus wiederkommt, brauchen wir keine Zeichen des Opfers mehr. Denn dann sehen wir ihn selbst als das geschlachtete Lamm. Das Mahl des Herrn zeigt uns also, dass wir noch nicht am Ziel sind und dass wir auf dem Weg zum Ziel einer ständigen Erinnerung bedürfen, damit wir nie vergessen, wer uns erlöst hat und wer unsere Zukunft ist. Und ihr Lieben, das motiviert. Das motiviert auch zur Evangelisation. Das ist ja euer nächstes Thema, habe ich gelesen mit David Kröger. Evangelisation. Das gibt Kraft. Das schenkt Freude. Das hält wach. Das heißt, wir schauen bei der Mahlfeier nicht nur zurück auf das, was der Herr getan hat, sondern eben auch nach vorne. Wir erinnern uns nicht nur an das, was auf Golgatha geschah, sondern wir freuen uns darüber, dass wir heute unseren Erlöser erwarten dürfen. Ich sage immer gerne, Rückblick und Ausblick sind staunender Aufblick auf unseren Herrn und Erlöser. Das Mahl des Herrn ist also immer auch ein Ausdruck freudiger Erwartung. Ziehen wir zum Schluss daraus noch einige praktische Konsequenzen. Ich habe als erstes mal aufgeschrieben, wir feiern das Mahl des Herrn regelmäßig. Das kann man natürlich machen wie manche Freikirchen einmal im Monat. Man könnte es so machen wie die ersten Christen. Täglich verharrten sie in den Häusern, pflegten Gemeinschaft, brachen das Brot. Und später lesen wir dann in der Apostelgeschichte am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, als sie zusammenkamen, um das Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und das war traditionell in der Brüderbewegung eigentlich immer so, dass am ersten Tag der Woche sonntags gemeinsam das Mahl des Herrn gefeiert wurde. Natürlich ist da nicht unbedingt der große Gemeindesaal zu notwendig. Wir merken das ja jetzt in Corona-Zeiten. Wie oft habe ich mit meiner Frau zu Hause in diesen Tagen, wenn wir an einem Gottesdienst teilnahmen, das Mahl des Herrn zu Hause mitgefeiert. Also wir merken, es geht jetzt hier nicht um Formen, sondern es geht um die Tatsache, dass wir es überhaupt tun und dass wir uns daran erinnern. Und wenn ich so zurückblicke in meine Gemeindegeschichte, dann stelle ich fest, das Mahl des Herrn war immer ein Höhepunkt. Jeden Sonntag, für uns auch als Kinder. Und wir haben auch unsere Kinder, am dritten Sonntag hatten wir keine Sonntagsschule, haben wir unsere Kinder mit zur Mahlfeier genommen. Und da gibt es ein ganz wichtiges pädagogisches Prinzip. Die Kinder haben ja dann nicht teilgenommen, weil sie noch kein Verständnis dafür haben und auch vielleicht noch gar nicht wiedergeboren waren, das noch gar nicht so verstanden haben. Und dann hat die Kleine zu Hause gefragt, Papa, warum durfte ich nicht von dem Brot essen? Und dann greift genau das, was in 2. Mose 12 steht. Wenn dein Sohn dich fragt, was sollen denn diese Zeichen beim Passa? Dann erkläre es ihm. Also wenn wir Neugierde geweckt haben bei der jungen Generation, bei den Kindern, dann haben wir doch die beste Voraussetzung, ihnen zu erklären, was wir da eigentlich machen. Warum wir von einem Brot essen und aus einem Kelch einen Schluck Wein trinken oder Traubensaft. Merkt ihr etwas? Es hat eben auch etwas damit zu tun, dass wir als Familie irgendwie darüber ins Gespräch kommen. Und so lasst uns das Mahl des Herrn regelmäßig feiern. Ich muss sagen, bei uns war die Mahlfeier immer die bestbesuchteste Stunde. Gepredigt wurde am Nachmittag, wurden noch Gäste eingeladen oder am Abend oder später dann im Anschluss an die Mahlfeier, aber 2 Stunden waren dann auch manchen zu lang. Aber wir sind da ja nicht festgelegt. Manche feiern das Mahl des Herrn auch am Abend mit der ganzen Gemeinde und haben morgens ihren Predigtgottesdienst. Da sind ja alle Möglichkeiten gegeben. Wichtig ist, dass wir es regelmäßig tun mit diesem Bewusstsein. Es ist eine ganz zentrale Angelegenheit. Es ist nämlich die einzige Stunde. Stunde meine ich jetzt nicht auf 60 Minuten beschränkt, zu der der Herr Jesus uns persönlich einlädt. Tut es zu meinem Gedächtnis. Und das wollen wir nicht vergessen. Und das hat ja auch Konsequenzen für meine Motivation. Wie oft habe ich gehört in Diskussionen, ja, die Mahlfeier bringt mir nichts mehr. Habe ich oft gesagt, hallo, es geht doch gar nicht in erster Linie darum, dass dir das was bringt, sondern dass du dem Herrn was bringst. Und deshalb sollen wir ja auch vorbereitet hinkommen. Ein jeder habe. Es geht gar nicht darum, dass ich immer frage, was bringt mir der Gottesdienst, sondern dass ich den Wunsch meines Herrn erfülle. Und eins kann ich dir sagen, wenn ich das tue, werde ich nie, nie leer ausgehen. Ganz im Gegenteil. Der Herr wird uns reich beschenken. Nun, in der Gestaltung der Mahlfeier gibt der Herr Jesus uns Freiheit. Das Mahl des Herrn kann in der Form unterschiedlich gefeiert werden. Aber eins ist ganz wichtig, dass die Form zum Inhalt passt. Es gibt keine Liturgie. Natürlich hat sich da so manche Gewohnheit eingeschlichen. Und es ist interessant, wenn man mal das Schriftchen von Johannes Warns liest über die Mahlfeier, dann hat man den Eindruck, das, was Johannes Warns damals schrieb, haben viele einfach so übernommen. Aber er sagt ausdrücklich auf Seite 23, in dieser einfachen Weise kann man das Mahl des Herrn würdig ohne menschlichen Aufputz feiern. Nur betrachtet man obige Winks nicht als eine Vorschrift. Abweichungen von der gewöhnlichen Regel sind sogar wünschenswert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Mahlfeier ganz flexibel zu gestalten. Das heißt, wir betonen im Inhalt stabil, aber in der Gestaltung flexibel. Und das betrifft auch den Gesang oder wie viele Lieder und wie man sie singt und ob mit oder ohne Instrumenten. Das hat ja in unserer Geschichte immer Diskussionen gegeben. Aber eins ist ganz wichtig, die Mahlfeier sollte dem Anlass angemessen gestaltet sein. Und dazu noch einige Gedanken. Eine Feier zur Ehre unseres Herrn sollte geprägt sein von Würde und Ehrfurcht, weil uns der höchste König aller Könige einlädt. Mir hat das mal ein alter Bruder vor 100 Jahren gesagt, wenn du zur Mahlfeier gehst, dann denke immer daran, der Bundespräsident wird dich einladen, aber uns lädt ja nicht der Bundespräsident ein, uns lädt ja jemand ein, der 1000-mal höher und größer und erhabener ist als jeder Mensch dieser Erde. Verstehen wir etwas, wer uns hier einlädt, mit wem wir es zu tun haben? Die Mahlfeier sollte geprägt sein von Bewunderung und Anbetung, weil wir uns an die totale Hingabe unseres Herrn erinnern. Die Mahlfeier sollte geprägt sein von Freude und Freundlichkeit, weil es ein festlicher Anlass ist und eine Siegesfeier der Erlösten. Und eine Mahlfeier sollte geprägt sein von Natürlichkeit und Herzlichkeit, weil wir uns in Gottes Familie ja gegenseitig nichts vormachen wollen. Und eine Mahlfeier darf geprägt sein von Spontanität und Flexibilität, weil der Geist Gottes wirkt und sich nicht in ein von uns vorgegebenes Raster eines bestimmten Ablaufs pressen lässt. Von daher ist es gut, wenn wir Freiraum haben, ich sage mal, besonders zum Gebet. Manchmal früher gedacht, wenn bei Mahlfeiern so ellenlange Texte vorgelesen wurden, habe ich gedacht, der Herr kennt die Texte eigentlich alle, die brauchen wir dem gar nicht vorlesen. Aber ihn mit unseren Worten anbeten, staunen über seine herrliche Größe, sein Werk bewundern, das ist das, was eine Mahlfeier prägen darf. Nun hinterfrage dich selbst und prüfe, ob dein Beitrag dem Zweck des Zusammenkommens entspricht. Und ich halte es auch für ganz wichtig, dass wir untereinander über diese Dinge im Gespräch sind, dass wir uns manches auch bewusst machen. Ich kann mich daran erinnern, war mal in einem Gemeindekreis, da meinten manche, man hat ja gar keine Zeit zu beten. Da betet ein Bruder und zack sitzen wieder alle. Oder die Schwestern klappen ihre Handtaschen zu, zack ist Feierabend. Und dann haben wir mal überlegt, warum, wenn wir aufstehen zum Gebet, warum haben wir da nicht so eine gewisse Ruhe? Lassen uns Zeit. Und auf einmal merken wir, einer nach dem anderen schließt sich an und betet. Und es gibt einen wunderbaren Lob, Blumenstrauß des Lobpreises, der dem Herrn entgegengebracht wird. Also da kann man auch mal über ganz praktische Dinge nachdenken, dass man da ein bisschen mehr Ruhe reinkriegt. Manche beschweren sich ja auch viel zu lange Pausen, wenn die Mahlfeier so freigestaltet wurde. Eine Pause kann auch gut tun. Eine Sprechpause tut auch mal schon mal gut, oder? Mal einfach mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und dann nachdenkt. Also da dürfen wir doch ganz gelassen sein. Ich dachte noch einmal, die Gestaltung, da haben wir viele Freiheiten. Wichtig ist, dass wir im Inhalt klar sind und uns immer wieder fokussieren auf Christus. Christuszentrierte Mahlfeier. Es geht in dieser Stunde nicht um uns. Um unsere Bedürfnisse und Erlebnisse und wie, was wir alles so gemacht haben. Es geht um Christus. Um ihn allein. Und das verändert auch unser Denken. Dann kommen wir endlich raus aus diesem Kreisel des Selbstmitleids und ja, was wir alles so erlebt und wie schwer und wie schön und was weiß ich alles. Konzentriere dich auf Christus. Tut es zu meinem Gedächtnis. Gebt auch Jüngeren den Tipp. Ich kann mich gut erinnern, einer meiner geistigen Väter war ja Richard Müller aus Lüdenscheid und er hatte sich mal mit so 10 jungen Männern zusammengesetzt. Ich war auch einer von ihnen. Und wir haben mal eine Liste gemacht von Bibelstellen, die man bei der Mahlfeier lesen kann. Das hat mir damals als junger Mensch unheimlich geholfen. Also auch darüber im Gespräch sein und dann vorbereitet zur Mahlfeier kommen. Und ich finde das klasse von der Gemeindeleitung, dass ihr dieses Thema auch mal zum Inhalt des Gottesdienstes heute Morgen gemacht habt. Und ich denke, wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Wir dürfen uns auch gegenseitig erinnern, daran teilzunehmen, an der Mahlfeier. Es kann nicht sein, dass 5% der Gemeinde eine Mahlfeier hält und der Rest nicht. Das ist unnatürlich, das ist auch ungesund. Und ihr habt vielleicht gemerkt, was das für eine zentrale, wichtige Stunde ist. Und bei allem wollen wir nie vergessen, das Herzstück jeder Mahlfeier ist die Liebe, die Liebe unseres Heilands zu uns und die Liebe untereinander. Ich las gestern noch in einem Buch, was ich euch gleich im zweiten Teil noch kurz empfehle, auf Seite 135 einen Brief. Und mit diesem Brief möchte ich schließen, lasst ihn einfach auf euch wirken. Liebe Schwester, lieber Bruder, eigentlich schreibe ich nicht gerne darüber, aber ich will es trotzdem ausnahmsweise einmal tun. Weißt du, an den letzten Sonntagen habe ich dich vermisst, obwohl ich dich ausdrücklich eingeladen hatte. Diese Einladung ist schon alt, aber sie gilt immer noch. Solange bis ich einmal wiederkomme und wenn du da bist, vermisse ich dein wirkliches Interesse an mir. Bevor ich damals meine letzte Strecke bis nach Golgatha gegangen bin und mit meinen Jüngern das letzte Passa gefeiert habe, habe ich meinen einzigen Wunsch an die geäußert, für die ich dann sterben würde. Ich habe gesagt, nehmt Brot und Wein und verkündigt meinen Tod, tut es zu meinem Gedächtnis. Es ist ja nur eine einzige Stunde in der Woche, für die ich den Wunsch habe, dass die an mich denken, für die ich gestorben bin. Weißt du, was es bedeutet, gegeißelt zu werden, wenn man geschlagen wird, sodass der Rücken von oben bis unten aufplatzt? Viele sind schon bei der Geißelung gestorben, noch bevor sie hingerichtet wurden. Für mich ging es aber danach noch viel schwerer weiter. Auf meinen blutenden, total schmerzenden Wunden auf meinem Rücken haben sie dann das schwere Kreuz gelegt. Es war wirklich schlimm. Doch was dann passierte, kann ich nicht beschreiben. Denn dafür gibt es keine Worte. Nur die wenigen Menschen, die bei dem Kreuz standen, haben meinen schmerzerfüllten Schrei gehört. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil ich dich und andere aus Satans Sklaverei herausreißen wollte, weil ich dich nicht der ewigen Verdammnis überlassen wollte, weil ich dich unbegreiflich liebe. Jeder Christ weiß eigentlich, warum ich von Gott verlassen wurde, nämlich seinetwegen. Doch dann war es vollbracht. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie froh ich darüber war, den Kampf mit Satan geschafft zu haben. Satan ist schrecklich gemein. Ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß, was Sünde wirklich ist. Nun habe ich diesen einen Wunsch. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Zeige mir dadurch, dass du mich wirklich liebst, dass ich für dich wichtig bin. Oder habe ich das nicht verdient? Und lass gleichzeitig Satan immer wieder wissen, dass er verloren hat, dass du ihm nicht mehr gehörst. Satan hasst die Mahlfeier. Er hasst alles, was auf mich hinweist. Er hasst Anbetung. Er will weiter Menschen kassieren und für immer in sich bei sich behalten. Es ist deine Chance, zusammen mit anderen Christen meinen Tod zu verkündigen, indem du von dem Brot isst und von dem Wein trinkst und einfach dabei bist. Im Himmel wird das aufhören, aber jetzt, solange du auf der Erde bist, ist das die wichtigste Stunde in der Woche. Du hast 167 Stunden für viele weitere Dinge und für dich. Eine, nur eine wünsche ich mir, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich habe dich eingeladen und lade dich jetzt erneut ein, denn ich habe dich vermisst. Ich war da, als es darum ging, deine Sünden zu vernichten. Bist du da, wenn es darum geht, an mich zu denken und mich zu ehren? Liebe Grüße, Jesus Christus. Amen.